Joyce Spring mit der Barbara Bürkle Band in SWR Kultur an einem frühlingshaften Samstagnachmittag. Es war eine modische Solidaritätsbekundung, als Annalena Baerbock und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas vor ein paar Tagen in den Farben Kanadas beim G7-Treffen in Kanada aufgetreten sind. Die eine ganz in Rot, die andere ganz in Weiß. Die Politikerin Annalena Baerbock setzt mit ihrer Kleidung öfter ein politisches Zeichen, zum Beispiel auch beim ersten Treffen mit dem neuen syrischen Machthaber. Da erschien sie in Weiß und sehr leger. Weiß steht in arabischen Ländern für Frieden. Leger kam Baerbock, weil sie den Besuch nicht formell aufwerten wollte. Was die meisten von uns ihren Kleidungsstücken nicht ansehen, sie sind immer nachhaltig und fair hergestellt. Janine Dudenhöfer aber sieht das. Die nachhaltige Stylistin und Modefachfrau kennt sich damit bestens aus. Sie berät nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Politikerinnen und Politiker. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen und guten Tag, Frau Dudenhöfer.
Hallo, guten Tag.
Sie haben gerade ein Fotoshooting im Berliner Bundestag begleitet mit verschiedenen Politikerinnen und Politikern. Was war denn da Ihre Aufgabe?
In allererster Linie zu schauen, dass alles sitzt, passt und auch typgerecht zu den Personen, ne? Wie ich es bei allen meinen Kundinnen mache, dass Mode keinen Trends unterliegt, sondern eben ein Statement untermauert und zum Typ der Trägerin des Trägers passt.
Mhm. Kleidung sendet ja auch immer eine Botschaft, haben Sie schon ein bisschen angedeutet, wer wir sind, wofür wir stehen. Und nun sind Sie Expertin für Nachhaltigkeit, nachhaltige Mode. Wer steht denn in der Politik erkennbar für Klimaschutz und Nachhaltigkeit?
Man kann es daran erkennen, wenn jemand seine Sachen regelmäßig und öfter trägt. Also dass eben nicht Trends verfolgt werden, sondern die Persönlichkeit unterstrichen wird mit Outfits, die immer wieder auftauchen und lange und vielfältig getragen werden und zeitlos sind.
Das ist quasi eigentlich ein guter Tipp auch an uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Kauft nicht so viele neue Klamotten, tragt lieber die alten.
Genau das ist, was ich mit meiner Arbeit voranbringen möchte. Es gibt so viele Zahlen dazu, wie viel Überkonsum wir betreiben, dass jede Sekunde, in der wir hier sprechen, eine LKW-Ladung an Kleidung verbrannt wird. Dass wir viel zu viel konsumieren. 100 Milliarden Kleidungsstücke werden jährlich produziert für 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Also dieses Übermaß an Ressourcenverschwendung und ehrlich gesagt auch Zeit- und Geldverschwendung, das helfe ich einzudämmen. Und jeder, der diese erstaunliche Entscheidung getroffen hat, weniger zu konsumieren, den unterstütze ich dabei, die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen.
War denn dann, um nochmal auf die Politik zu kommen, Angela Merkel im Grunde genommen so eine Politikerin, weil sie hat ja irgendwie gefühlt zumindest immer die gleiche Hose angehabt. Es war immer ein einfarbiges Jackett, dazu eine passende Kette. Das ist ja alles sehr einfach und schlicht gewesen. War das so? Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Sie hatte ihren Stil, genauso wie Franziska Giffey ihren Stil hat, ne, mit Kostüm. Das heißt aber nicht, dass jede Politikerin oder jeder Politiker, wir sprechen jetzt stark über Frauen, ich finde, dass dieser Doppelstandard den Frauen, dass sie inhaltlich liefern und dann auch noch von außen beäugt werden, ne, dass sie es wirklich doppelt schwer haben, da in Outfits zu überzeugen und dass aber auch Männer da wirklich auch mal mutig sein können und neue Dinge ausprobieren können. Es gibt einige Beispiele für Politikerinnen, die ihren Stil gut klar haben und deswegen auch langlebig und langfristig ihre Sachen gut tragen können.
Sie haben die Männer angesprochen, habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Wie sind denn die Erfahrungen mit Männern in der Politik? Sind die schwerer, nachhaltig und fair einzukleiden? Achten die überhaupt drauf?
Bei Männern ist es ehrlich gesagt sogar einfacher, für mich zumindest, weil es an Businesskleidung gar nicht so viel braucht, um eine vielfältige Garderobe zusammen zu haben. Ne? Frauen haben es dadurch, dass sie mehr Auswahl haben, auch sehr viel schwerer. Und ein, zwei, drei gute Anzüge, gut sitzende Anzüge, auch gerne Maßanzüge, die machen da schon einen großen Unterschied. Es ist jetzt aber, wie bewerten wir, wenn man anderer Schwung reinkommt, ne? Wenn Politiker, Politikerin was anderes trägt, was nicht der Uniform entspricht, was von einer Fair Fashion Brand ist, was Naturmaterialien sind, was ja total wichtig ist, weil heute gibt es so, so viele Kleidungsstücke, in denen Plastik untergebracht ist, Mischfaser, Mischgewebe. Also daran erkennt man es, aber man sieht es daran, wie ein Kleidungsstück fällt, wie das schimmert, wie das scheint, was für eine Materialzusammensetzung das ist und wie gut die Person da eben drin wirkt und auch das ganze Kleidungsstück vielfältig in der Garderobe wieder einsetzen kann.
Da ist doch eigentlich Annalena Baerbock ein gutes Beispiel dafür. Also erstmal hat sie mit ihrer Art, wie sie sich kleidet, neuen Schwung in die Szene der Politikerinnen und Politiker gebracht. Sie lässt sich ihre Outfits viel kosten. Sie gibt auch Geld fürs ihr Styling aus. Und sie sucht auch sehr sorgfältig aus, welche Fotos dann von ihr an die Medien rausgegeben werden. Was macht Annalena Baerbock in ihren Augen richtig?
Sie ist ein perfektes Beispiel dafür, wenn man einmal eine Stil- und Farbberatung hatte, wie einen das in Sachen Kompetenz und Kleidung voranbringen kann. Die kühlen Töne, die pastelligen Töne, die sie jetzt trägt, auch dass ihr Weiß sehr gut steht. Da gab es jemand, der sie da offensichtlich sehr gut beraten hat. Sie setzt es um und zieht es durch und dann passen ganz viele Dinge auch untereinander zusammen.
Aber ist so viel Aufwand, wie sie betreibt, dann letztlich noch nachhaltig?
Es ist nachhaltig zu wissen, was man trägt, weil man weniger Fehlkäufe hat. Wenn man einmal weiß, was einem steht, dann hat man, und das ist das große Ziel, um dem Überkonsum entgegenzuwirken, nur noch Lieblingsteile im Schrank und nur noch Sachen, in denen man sich gut fühlt und auch die Stärke, die es für in einem Politikalltag braucht, ausstrahlt und mitbringt. Und das machen Lieblingsteile. Also Fehlkäufe zu minimieren, weil ich weiß, was mir passt, was mir steht, das ist doch schon mal der allererste Schritt hin zur Nachhaltigkeit.
Mhm. Nachhaltigkeit wird halt auch oft mit Verzicht assoziiert, auch mit dem erhobenen Zeigefinger, aber auch mit viel Geld. Also in Deutschland produzierte Ware scheint teurer zu sein, ist es aber auch wirklich oft als T-Shirts und Hosen aus Bangladesch. Wie erklären Sie, dass nachhaltige Mode nichts Elitäres sein muss?
Ich finde den Gedanken so schön, eben dass Mode Made in Germany oder Made in Europe ja auch unsere eigene Wirtschaft voranbringt. Aber eben, ich werde oft konfrontiert, wie Sie es jetzt sagen, damit, dass das ein finanzielles Privileg sei, nachhaltig zu konsumieren. Der rein nachhaltige Konsum ist kein finanzielles Privileg, sondern ein Wissensprivileg. Wir müssen wissen, wo bekommen wir Dinge, die nachhaltig sind, auch für einen kleinen Geldbeutel, welche Plattformen gibt es, welche Secondhand-Plattformen gibt es auch, welche Outlets gibt es für Fair Fashion Mode, wo finde ich das oder bei wem kann ich das leihen und worauf muss ich denn achten beim Kauf, um wirklich ein langlebiges Teil zu haben. Das sind alles Wissensprivilegien, keine finanziellen. Bei Fair Fashion ist es natürlich so, wir alle wollen faire Löhne. Wir streiken, wir setzen uns ein für Gehaltserhöhungen. Bei Fair Fashion sind die Löhne der Textilarbeitenden und deren Familien und deren Absicherung auch mitgedacht. Und wenn man ein bisschen ein Budget übrig hat, dann finde ich es auch fair, da einmal drüber nachzudenken, dass andere eben auch empowert werden mit der Mode, in der man sich ja selber gut fühlen möchte.
Ich glaube, insgesamt wächst sowohl auf der Seite des Angebots als auch der Nachfrage, wachsen die Zahlen. Ich habe mal bei Statista nachgeguckt, also vor knapp 10 Jahren, da war der Anteil der Secondhand-Mode am gesamten Umsatz im Bekleidungsmarkt lag noch bei 6-7%. Und das ist jetzt schon angewachsen auf etwa 14-15% in den letzten knapp 10 Jahren. Die Linie geht da auch steil nach oben, ja, wird erwartet.
Es wird
dass
weitergehen.
Das, genau. Also, aber da wird eben unterschieden zwischen Secondhand und nachhaltiger Mode. Und Secondhand ist wahrscheinlich dann auch günstiger, ne, als die nachhaltige Mode.
Secondhand, genau. Also unter dem Dach nachhaltige Mode fällt Fair Fashion, fällt aber auch Secondhand Mode und natürlich vor allem Fair Fashion als Secondhand. Also das sind so verschiedene Kategorien und ich finde es so wichtig, Secondhand allgemein, ob das jetzt H&M, Zara, Primark-Teile sind oder von Fair-Fashion-Unternehmen. Ich finde es so wichtig, Pre-Loved sexy zu machen und diesen verstaubten Charakter zu nehmen. Das kann man, indem man es aufwertet. Ich würde auch jedem Einzelhändler raten, eine schöne Ecke mit Pre-Loved-Teilen einzurichten, weil das die Menschen auch zurückbringt auf die Fläche und sie können dann finanziell den Geldbeutel schonend, ressourcenschonend, neu und gebrauchte Sachen zusammen einkaufen.
Frau Dudenhöfer, Sie sind wirklich sehr erfüllt von dem Thema, aber es war ja auch mal ein bisschen anders. Also für Mode haben Sie sich als junge Frau interessiert, weil Sie haben Textilmanagement studiert. Sie sind dann in Moderedaktionen gewesen von Magazinen wie Madame, Glamour, Grazia, Stylebook. Sie haben auch dort dann etliche Stunden in Requisiten und an Shooting-Sets verbracht. Irgendwann muss es bei Ihnen ja Klick gemacht haben. Wann kam dieses Bewusstsein, ich möchte darauf achten, dass Mode nachhaltig produziert ist?
Es kam mit meinen Kindern. Es kam an dem Moment, wo ich dachte, welches Vorbild möchte ich ihnen sein? Und erstmal, vielleicht kennen das Eltern, die zuhören, dass man den Fokus auf die Kinder verlegt und sich selber hinten anstellt. Ich habe mir selber gar nichts Neues gekauft und habe gemerkt, wie gut es funktioniert, mit dem zu arbeiten, was bereits vorhanden ist. Und wir können uns alle fragen, schaffen wir es mal 90 Tage nichts Neues zu kaufen? Schaffen wir jetzt, wenn eine Hochzeit ansteht, eine Taufe, was zu leihen? Gerade bei Anlassmode kann man da viel Geld sparen, wenn man Sachen leiht für den einen Tag. Und ich habe bei mir selber gemerkt, wie gut das funktioniert hat, dass ich für mich selber gar nichts Neues gekauft habe, aber eben dann für die Kinder. Und als ich zurückkam in meine Kraft, habe ich gesagt, ich möchte weiter Mode machen, aber mit einem anderen Dreh. Ich möchte keine Trends mehr empfehlen. Ich möchte nicht den Überkonsum weiter befeuern, sondern wie kann ich das, was ich gelernt habe, anders anbringen, im Personal Styling an Menschen, ihnen dabei zu helfen, weniger zu konsumieren und die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen.
Hatten Sie
Spart da einen Haufen Geld, Zeit und Ressourcen.
Ja. Hatten Sie Vorbilder?
Nee, es gab sowas noch nicht. Als ich vor 5 Jahren angefangen habe, die Sustainable Stylist zu gründen, also Styling im Kleiderschrank. Es gibt den Begriff Wardrobe Styling in UK und USA, aber ich habe niemanden gefunden, dass er sagt, ich gehe zuallererst in den Schrank, aktiviere das, was da ist, schau, was davon passt und falls es dann überhaupt noch was braucht, und das ist gar nicht in allen Fällen der Fall, ne? Manchmal ist auch schon genug da, falls es überhaupt noch was braucht, dann machen wir eine Liste gezielt mit Teilen, die es noch ergänzend braucht. Und die Personal Stylistinnen oder Stylisten allgemein, die es bis dahin gab, die sind halt gleich losgerannt und haben von der Fläche Sachen mitgebracht, hier Hollywood mit der Stange reingerollt und neue Ware mitgebracht. Und ich glaube, dass es das gar nicht immer erst braucht. Wir müssen erstmal wissen, wer wir sind, was wir da haben und was wir damit machen können.
Müssen wir vielleicht noch ein bisschen erklären. Also Sie haben ein Unternehmen gegründet vor ein paar Jahren und entweder Sie gehen dann selber oder Sie schicken Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu einem Menschen nach Hause und dann guckt man sich da den Kleiderschrank an zusammen, Stück für Stück. Und wie geht's dann weiter? Können Sie mal kurz schildern, wie so eine Beratung tatsächlich abläuft?
Ich habe in Karlsruhe, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, bald auch in Mainz KollegInnen, die, wie ich es hier im Raum Berlin-Brandenburg mache, vor Ort zu den Menschen in die Schränke gehen und schauen, wie viel ist da, welche Qualität hat das, wir helfen auszusortieren und wir helfen vor allem neue Kombinationen zu finden, auf die die Leute so gar nicht gekommen wären. Der neutrale Blick von außen, wenn man eine Bachelorarbeit schreibt oder irgendeinen wichtigen Text abzugeben hat, dann lässt man vielleicht da auch nochmal andere von draußen draufschauen, weil da kommt ein frischer Blick rein. Und das machen wir. Und dann schreiben wir auch auf, was brauchst du nicht mehr? Wo hast du festgestellt, da kaufst du immer wieder das Falsche? Dieses Material magst du eigentlich gar nicht oder du bügelst nicht gern. Warum hast du dann so viele Blusen und Hemden, die so bügelintensiv sind? Also wir schreiben auch auf, was es nicht mehr braucht. Und wir geben gezielt Tipps für Fair Fashion oder Preloved.
Frau Dudenhöfer, wir haben Sie nach Ihrem Musikwunsch gefragt und Sie möchten von Olli Schulz So muss es beginnen hören. Das ist ein deutsches Lied übers Verliebtsein. Was mögen Sie daran?
Ich mag daran, dass Olli Schulz so nah ist und so authentisch ist und es einfach eine positive Stimmung vermittelt.
Die Modeberaterin und nachhaltige Stylistin Janine Dudenhöfer macht Lust auf Mode mit Nachhaltigkeitswert. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch in SWR Kultur am Samstagnachmittag.
Danke Ihnen auch. Loslassen braucht mehr Mut, als Dinge zu behalten.